So, liebe Hörer von Satzzeichen, gerade eben habe ich meine Boeing 747 in Frankfurt am Flughafen abgestellt, steige aus dem Cockpit, habe die Maschine ausgemacht und jetzt bin ich ganz für Sie da. Glauben Sie nicht? War aber so. Gut, zugegebenermaßen, ich bin nicht wirklich geflogen mit dieser 747, sondern habe das alles eher virtuell gemacht unter einer sogenannten VR-Brille. War aber trotzdem ziemlich beeindruckend, was man damit machen kann. Und glauben Sie es mir, man kann ganz, ganz andere Sachen noch machen, als mal eben ein bisschen Flugsimulator spielen. Was genau man damit machen kann und wie die Zukunft dieser ganzen Technologie ausschauen könnte, das besprechen wir heute mit einem Journalisten, einem Medienmacher, der wie kaum ein zweiter in Deutschland sich mit diesem Thema, nämlich mit Virtual Reality, VR kurz gesagt, der sich mit diesem Thema also beschäftigt. Martin Heller ist sein Name. Er hat eine Firma gegründet, die sinnigerweise Into VR heißt, also in die virtuellen Realitäten. Und ganz nebenbei ist er zuständig auch noch für Video-Innovationen bei der Tageszeitung Die Welt. Aber bevor es jetzt losgeht mit dieser neuen Folge von Satzzeichen, habe ich noch einen ganz speziellen Gast da. Und wir haben etwas mit Ihnen vor. Bei mir jetzt im Studio ist unser verantwortlicher Redakteur von Satzzeichen, nämlich Karl-Heinz Keil. Der sucht seit 2 Jahren wöchentlich die Gäste aus, mit denen ich mich dann unterhalten darf. Und dieses Mal sucht er einen ganz besonderen Gast. Karl-Heinz, wen?
Besondere Gäste, Christian, hatten wir schon viele. Chefredakteure, Wissenschaftler, Künstler, sogar Oscar-Preisträger. Aber wen hatten wir noch nie?
Da fallen mir jede Menge ein, die ich gar nicht aufzählen könnte. So viele sind das.
Ja, aber du denkst vielleicht an die Medienszene und das ist die falsche Fährte. Ich denke nämlich an unsere Hörerinnen und Hörer und mit ihnen wollen wir ins Gespräch kommen.
Okay, das heißt, wir machen ein Seminar mit unseren Hörern.
Ja, das vielleicht auch, aber ich will ganz konkret unsere Hörerinnen und Hörer einladen, mit dir gemeinsam eine Episode Satzzeichen zu produzieren. Dazu senden Sie bitte eine Audiodatei, längstens 45 Sekunden. Und erklären uns, warum Sie das machen wollen. Aus Spaß, aus Interesse, weil Sie selber Journalist sind. Gerne ernsthaft, gerne aber auch witzig.
Wunderbare Idee. Dann machen wir einen richtigen Hörer-Podcast, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, ich spreche mit Ihnen über Medien 2022. Was nutze ich, was mag ich und was stört mich? Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, die Hörerinnen und Hörer, Karl-Heinz, sollen dir eine kurze Audiodatei schicken, wie gerade besprochen. Wohin sollen sie die schicken?
An die E-Mail-Adresse keil@hss.de und ganz wichtig, in der Betreffzeile Mitmach-Podcast. Ich wiederhole an keil@hss.de eine Audiodatei mit dem Stichwort in der Betreffzeile Mitmach-Podcast.
Wunderbar, Sie haben es gehört. Wir wählen dann jemanden aus und besprechen mit Ihnen selbstverständlich alle Details, die Sie und vor allem auch wir wissen müssen. Karl-Heinz, haben wir noch was vergessen?
Ich denke nicht. Bitte machen Sie mit.
Also, her mit Ihren Bewerbungen, her mit Ihren kurzen Audiofiles. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind beim ersten Satzzeichen. Hörer-Podcast. Jetzt aber rein in die neuen Folge, wie versprochen, mit Martin Heller. Unseren Podcast bekommen Sie wie immer ganz real da, wo es gute Podcasts gibt und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Martin, ganz zu Beginn unseres kleinen Podcasts, eine Geschichte, die wirklich stimmt. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal in der allgemeinen Euphorie von 360-Grad-Kameras und solchen Geschichten auch so ein Teil zugelegt und gehörte dann auch zu denjenigen, die immer gesagt haben, ich glaube 360-Grad, VR und solche Geschichten, das ist die Zukunft von Video. So, und dann hatte ich dieses Ding, beziehungsweise habe es immer noch und habe festgestellt, ich habe da mal für ein BR was gedreht und war alles wunderbar, aber bin irgendwann mal angekommen an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich gute Geschichten damit erzählen kann. Dann dachte ich mir, frag Martin Heller, bin ich einfach nur stecken geblieben in meiner persönlichen Entwicklung oder ist es tatsächlich ein bisschen so, dass man sagt, okay, was fangen wir jetzt mit diesen großartigen Möglichkeiten, die dir VR und 360 Grad bieten, eigentlich an?
Ja, aus meiner Sicht hast du versucht, 360 Grad Video für Massenmedien zu machen. Das heißt, du hast an Oberflächen gedacht, wo wir heute Massenmedien konsumieren. An Smartphones, an Desktop, an Bildschirme. Und das ist halt noch nicht der Reiz und noch nicht der Gag, sondern es geht um VR-Brillen. VR-Brillen sind aber noch nicht verbreitet in den Haushalten der Deutschen und auch nirgendwo auf der Welt so richtig in großem Maße verbreitet. Und dementsprechend ist das Thema Massenmedien und 360-Grad-Video-VR noch überhaupt keines, was wirklich funktioniert, wenn man über die gewohnten Kanäle versucht, möglichst viele Menschen mit seinen Inhalten zu erreichen. Das ist aber ein spannendes Thema, wenn ich es wirklich auf der VR-Brille konsumiere. Das heißt, ich muss die VR-Brille noch zu den Nutzern bringen, ihnen praktisch die VR-Brille aufsetzen und ihnen ein Erlebnis bieten. Und das ist ein völlig anderes Erlebnis, als wenn ich auf einem Bildschirm einen normalen Videoinhalt schaue. Nämlich, ich versetze die Menschen mit dieser VR-Brille in eine andere Welt. Es geht da um Präsenz, um Teleportieren in andere Welten. Und wenn ich das verstehe und nicht mehr herangehe zu sagen, ich gehe jetzt als Kameramann rum und nehme Teile der Realität auf, schneide sie hinterher zusammen, so wie ich es sehe, sondern ich bringe meinen Zuschauer an Orte, ich lasse ihn etwas erleben mit dem, was um ihn herum passiert oder um die Kamera herum, mit Ton, mit einem Storytelling, was auf diese Situation abzielt, nämlich, dass der Nutzer im Zentrum des Geschehens steht, sich umdrehen kann, aber dieses Thema 360 Grad ständig in alle Richtungen gucken, das wird auch überschätzt. Es geht nicht darum, dass man ständig seinen Hals verrenkt und in alle Richtungen gleichzeitig guckt. Es geht um diese Telepräsenz, die man nur erleben kann, wenn man eine hochwertige VR-Brille aufhat und mindestens ein 4K-360-Video, besser noch 6K- oder 8K-360-Video schaut. Und das ist etwas, was auch beim besten Internet weder in Dillingen noch in Berlin funktioniert, weil die Nutzer halt eben nicht wirklich diese Geräte zu Hause haben, die dann mal eben über ihr heimisches Netz in hoher Qualität 360-Videos auf der VR-Brille abspielen können.
Das beruhigt mich, dass du in Berlin auch kein besseres Netz hast als wir in Dillingen. Aber Martin, das führt mich zu der etwas ungewöhnlichen Situation, dass ich nach 3 Minuten eines Podcasts eigentlich schon die alles entscheidende Frage stellen kann, muss, darf. Wird das dann jemals massenmarktfähig? Weil du hast gerade gesagt, okay, du brauchst die VR-Brille. Es geht also nicht darum, irgendwo im Webbrowser dich irgendwie so um die eigene Achse drehen zu können, sondern du brauchst ein hochwertiges Equipment. Der New Yorker Professor Scott Galloway hat unlängst einen sehr schönen Satz geschrieben, bei dem ich sehr lachen musste, aber eigentlich war er gar nicht zum Lachen. Der sagte, VR-Brillen werden sich nie durchsetzen, weil man damit hässlich aussieht. Aber selbst wenn man das mal außen vor lässt, wie man damit aussieht, werden VR-Brillen tatsächlich das Ding sein, was mal eine Masse erreicht? Oder aber, was ja auch eine Konsequenz wird, sagst du, wir werden beim VR-Storytelling immer in der Nische bleiben?
Also das weiß ich einfach nicht. Wenn ich das wüsste, wann es soweit ist oder ob es soweit ist, würde ich vielleicht etwas enthusiastischer investieren. Bei IntoVR und Video hier in Berlin, bei den Unternehmen, die ich berate oder begleite in Sachen 360-Video, VR, sage ich immer wieder, man muss da Geduld haben, wir dürfen jetzt nicht zu viel Geld verbrennen, wenn wir versuchen, mit Massenmedien was machen zu wollen, wie eben gerade geschildert. Sondern es geht darum, jetzt schon Spaß zu haben in ganz gezielten Situationen. Wenn ich einen Tag der offenen Tür im Krankenhaus habe, kann aber die Leute nicht in den Operationssaal reinlassen, aus hygienischen Gründen. Ich darf sie aber zum Glück im Sommer jetzt empfangen und ich möchte Ihnen das zeigen, wie es ist, am OP-Tisch zu stehen. Dann ist die VR-Brille großartig. Und dann brauche ich ein gutes 360-Grad-Storytelling, das in dem Fall bei dem Kunden, die Berliner Charité, nicht wirklich was mit Journalismus zu tun hat, aber via journalistisches Storytelling oder Dinge, die wir im Journalismus gelernt haben, anwenden, um dem Nutzer ein 360-Video-Erlebnis zu geben. Also, wir haben trotz dieser ganzen Probleme, die du anfängst anzusprechen, schon jetzt richtig Spaß mit 360-Grad-Video. Wir machen tolle Projekte, wir reisen um die Welt und nehmen diese Inhalte auf, nur halt eben da, wo jemand sagt, wir versuchen 360-Grad-Video im Massenmedienbereich einzusetzen, da warne ich auch. Das heißt, ich hätte auch persönlich gar kein Problem, wenn wir noch sehr lange in der Nische bleiben. Gleichzeitig gibt es massive Versuche von Mark Zuckerberg zum Beispiel, Stichwort Metaverse, die Leute dazu zu bringen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, der Journalismus wird nicht der Grund sein, weshalb Leute sich eine VR-Brille kaufen. Da brauchen wir was anderes. Bei der PlayStation war es zum Beispiel dieses Spiel FIFA, wo dann alle FIFA zocken wollten und dann mussten sie sich halt die PlayStation kaufen. Also was ist die Killer-App, die das Erlebnis, was die Leute haben wollen, um sich eine VR-Brille unbedingt kaufen zu müssen? Ist es irgendwas im Metaverse? Ist es ein Community-Erlebnis, ein Entertainment-Erlebnis? Ist es vielleicht die Arbeitswelt, die sie zuerst dazu bringt, die VR-Brille aufzusetzen? Und sie bleiben dann auch mal dran, sich eine Story, ein dokumentarisches Element, ein journalistisches Element anzuschauen. Also wir sind als Journalisten nicht die Vorreiter, die das Medium zum Erfolg bringen können. Das ist leider so.
Kleiner Schlenker in Richtung Hardware, bevor wir dann über die Inhalte reden. Ich habe so ein Ding auch mal aufgehabt und irgendwie so nach 45 Minuten hatte ich das Gefühl, mir fällt der Kopf ab. Weil das Ding halt ein paar hundert Gramm wiegt und halt, brauche ich dir alles nicht erzählen, ein bisschen klobig ist. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, das war schon ganz beeindruckend, was ich da gesehen habe, aber ich könnte nicht länger als eine halbe Stunde mit dem Ding auf dem Kopf rumlaufen. Gibt es aus deiner Sicht momentan irgendeine Chance, dass die Hardware auch mal benutzerfreundlicher im Sinne von leichter und weniger sperrig wird? Oder sind wir da an einem Punkt der Entwicklung angekommen, wo du sagst, nee, kleiner und leichter geht's leider nicht?
Wir sind schon dabei aus meiner Sicht. Wir haben angefangen, ganz viele haben angefangen 2015, 2016 mit VR Storytelling. 2016 kamen die HTC Vive, die Oculus Rift, andere Geräte auf den Markt, die hingen noch an, da hing man an Kabeln, da musste man sich so Sensoren in die Ecke seines Zimmers hängen, brauchte natürlich wahnsinnig viel Platz, man brauchte aber auch eine riesige Computerleistung und eigentlich brauchte man ständig jemanden, eine zweite Person, die irgendwas bedient, die Kabel hält, dass man nicht stolpert. Also es war vor nur 6 Jahren viel, viel komplizierter als jetzt, zum Beispiel mit der Oculus Quest 2, die auch ein Room-Scale-Erlebnis ermöglicht, also die es einem ermöglicht, sich im dreidimensionalen Raum zu bewegen, ohne dass man an Kabeln hängt, ohne dass man externe Sensoren aufhängen muss, die einen tracken. Also es ist schon besser geworden, trotzdem sind die noch groß. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wir erinnern uns alle, wie die Entwicklung war, als die ersten Smartphones oder die ersten mobilen Telefone rauskamen, was für große Knochen das noch waren und wie schön schmal die heute sind, da ist eine Entwicklung. Und ich glaube auch, der Punkt, die Probleme, die du angesprochen hast, das sind genau Gründe, weshalb Apple eben immer noch nichts rausgehauen hat, was eine VR- oder AR-Brille ist. Die warten, bis ihr Produkt wirklich so gut ist, dass es im Markt dann ankommt. Die wollen sich keinen Flop erlauben. Und da sind andere halt schon ein bisschen weiter. Oculus, Samsung ist sehr aktiv gewesen in dem Bereich. Also ich glaube einfach, dass wir da noch ein bisschen Geduld haben müssen. Und es wird natürlich erst Erfolg haben, wenn man vielleicht sogar gut damit aussieht, aber zumindest das Ganze nicht so schwer ist. Und dann kann da nochmal ein ganz anderer Drive reinkommen. Wir sehen aber auch schon jetzt an Weihnachten, vergangenes Weihnachten, waren die Downloadzahlen in den USA, in den App-Stores, was diese Apps betrifft, die man für die Oculus Quest 2 braucht, berauschend. Die sind plötzlich an die Spitze der Download-Zahlen da gerauscht. Da hat man gesehen, unheimlich viele Amerikaner hatten unter dem Weihnachtsbaum eine mutmaßlich Oculus Quest 2 Brille liegen. Und trotzdem ist die Frage, wie intensiv wird sie dann eingesetzt? Geht das weiter? Geht die Begeisterung weiter? Ich kenne einige Leute, die es regelmäßig nutzen, die sie auch viel nutzen. Und gleichzeitig muss ich sagen, mir ist auch so, nach gut 2 Jahren der Pandemie ist die Präsenz, das echte Treffen von Menschen mir viel wichtiger, auf Veranstaltungen gehen, rausgehen in die Biergärten, als mit der VR-Brille Avatare zu treffen.
Ja, von denen hatten wir jetzt ausreichend viele. Davon abgesehen, kleiner Schlenker, fällt mir gerade ein, die britische Tageszeitung The Guardian hatte zu einem Konzert der Rolling Stones geschrieben, während aber als Avatare durch die Gegend laufen, sind die Stones immer noch hochgradig lebendig und die lebendige Variante wäre dann doch die etwas schönere. Aber lass uns nochmal ganz kurz über das Thema Inhalte sprechen. Du hast vorhin meinen, den ich auch gerne einräume, meinen Denkfehler angesprochen, zu glauben, du nimmst eine 360-Grad-Kamera, machst irgendeine hübsche VR-Applikation dahinter, was ja heute mit einer Schnittsoftware ganz gut schon geht, und dann ist das Browser und damit massenmarktfähig. Da habe ich mich ja getäuscht. Aber was könnten oder woraus besteht dann aus deiner Sicht, wenn wir von Journalismus reden, eine gute Story, die man mit VR-Elementen anreichern könnte. Ich muss zugeben, ich habe mich durch viele amerikanische Angebote auch geklickt und fand immer wieder Sachen, bei denen ich mir dachte, ja, das ist ganz okay. Aber es war nie irgendwas dabei, wo ich mir dachte, das ist es jetzt. So bei Snowfall beispielsweise, ne? Bei den damals irgendwie vor 10 Jahren diese Multimeter-Reportagen. Da war ja das diese eine Referenzding, wo du sagtest, so muss es sein. Das habe ich bei VR noch nicht gefunden. Hast du es gefunden?
Wir sehen immer wieder Dinge, die funktionieren, die weniger funktionieren. Auch bei uns in der Firma produzieren wir mal Dinge, wo wir schon eigentlich ahnen, dass das nicht so ein Riesenerfolg wird. Wir haben aber Sachen produziert, die toll sind. Zum Beispiel haben wir den Kunden Brot für die Welt, die wollen Spenden sammeln. Und die haben Spender, die durchaus auch sensibel sind, was Fliegen, CO2, Fußabdruck betrifft. Die spenden sehr viel Geld und wollen eigentlich auch wissen, was mit ihren Spenden passiert, wollen aber nicht nach Borneo, nach Indonesien, in den Regenwald selbst fliegen. Das heißt, eine Kollegin, eine einzige Mitarbeiterin aus meinem Team ist nach Borneo geflogen und hat da ein 360-Grad-Video erstellt mit den Menschen vor Ort, in denen man diesen Raum, diesen Regenwald und den abgerodeten Regenwald, eine illegale Goldmine, Plantagen von schädlichen Früchten sieht, wo ist der Wald noch intakt. Und dann erlebt man mit der VR-Brille als Spender eben die Situation wie, als wenn man da gewesen wäre, weil es hochwertig in einer guten Auflösung mit einem guten Storytelling produziert ist. Das Ganze dann auf 9 Minuten, auf 12 Minuten, auf Englisch, auf Deutsch, je nachdem, wer das Ganze sehen soll, produziert. Und die erfreuliche Mitteilung ist, aus unserer Sicht erfreulich, aus Sicht von Brot für die Welt erfreulich, dass durch dieses VR-Erlebnis, die Spendenbereitschaft nochmal deutlich gewachsen ist. Also hier ist das Medium dem platten Video auf dem iPad, was der Spendensammler mitbringt oder der Broschüre auf Papier deutlich überlegen, weil es eine emotionale Nähe schafft. Also der Mensch in Deutschland, der sich für das Projekt interessiert, wird wirklich teleportiert mit dieser VR-Brille in den Regenwald und erlebt die Probleme, vielleicht auch Lösungsansätze, die dort mit den Spenden geschehen, versteht sie zum einen sehr viel besser, weil etwas, das man erlebt, versteht man besser und er ist emotional viel mehr berührt. Ähnliches Thema Äthiopien, die heißeste Region der Welt, die Afar-Region, wo Halbnomaden leben, die 2 Stunden laufen müssen bis zur nächsten Wasserstelle, die es entsprechend schwer haben, Gemüse anzubauen. Auch dort eine Kollegin dort gewesen, die Geschichte erzählt, beziehungsweise gar nicht mal die Geschichte erzählt. Wir kommen ja hier weg vom Storytelling und gehen hin zum Storyliving. Also wir lassen unsere Nutzer etwas erleben. Und da gibt es verschiedene Storytelling-Ansätze, ich sage doch wieder Storytelling, da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir das machen und aus meiner Sicht gibt es immer wieder Begeisterung bei Menschen, die eine VR-Brille aufhaben oder sich abnehmen und sagen, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Zum Beispiel haben wir jetzt wieder Leute ganz einfach mit Vögeln über den Bodensee fliegen lassen, mit einem Leichtflieger, mit einem langen Stab, die 360-Kamera befestigt und in dem Moment, wo man ja mit dem Kopf an der Position ist, wo die Kamera zwischen diesem Vogelschwarm, ein Vogelschwarm, der ausgewildert wird, fliegt, ist es praktisch so, man fühlt sich, als würde man mit den Vögeln fliegen, sieht die Landschaft unter einem, sieht die Vögel rechts und links von einem fliegen und hat wirklich ein Erlebnis. Und trotzdem ist es so, dass in unserem Nachrichtenalltag, sage ich mal, im Redaktionsalltag, diese Geschichten halt doch selten sind. Weil natürlich kann ich eine 360-Kamera in die Ukraine mitnehmen, aber will ich das wirklich erleben, vor einem Panzer zu stehen, neben einem Panzer zu stehen? Ja, will ich neben den Leichen von Butscha stehen und mich mit der VR-Brille umgucken können? Das ist ja eher so, dass wir Journalisten da sehr aufpassen müssen, was wir da überhaupt. Einerseits müssen wir die Brutalität zeigen, andererseits wollen wir die Leute nicht in Gesichter von Leichen blicken lassen. Also das ist bei 360 Grad dann natürlich noch viel, viel schwerer. Die Leute aus meiner Erfahrung der letzten 6, 7 Jahre wollen auch nicht immer diese schweren Geschichten. Bei Snowfall von der New York Times ging es ja im Endeffekt auch um Tod, um ein Unglück. Wir sehen, dass die Leute auf dieser neuen Technologie viel mehr positive, schöne Sachen sehen sollen. Oder wir versuchen, ernste Themen zu verbinden mit schönen visuell attraktiven Erlebnissen. Beispielsweise Klimawandel haben wir erzählt am, wir haben es gesagt, Ground Zero des Klimawandels, waren in Grönland, man steht zwischen den Gletschern, man sieht die Eisberge vor einem treiben, man guckt nach unten und sieht, wie das schmilzt, spricht dann da auch mit den Fischern, also die sprechen zu einem. Das heißt, es geht immer wieder darum, visuell starke, ja fast ja, wirklich überwältigende Orte zu finden, wo man sagt, boah, da setze ich jetzt wirklich die VR-Brille auf, weil mal eben nach Grönland reisen ist schweineteuer. Da gibt es viele Beispiele, wo es doch funktioniert. Wir waren in Bhutan. Kaum jemand kommt mal eben so einfach nach Bhutan, das Land des Glücks. Und das funktioniert dann, weil die Leute sagen, oh, ich will nach Bhutan und setzen sich total gerne die VR-Brille auf. Ja, wir haben in den vergangenen 6, 7 Jahren da Erfahrungen gemacht, wo es funktioniert, und trotzdem ist der große Teil des Redaktionsalltags weit weg von Themen, die man gut mit 360-Grad-Video erzählen könnte.
Okay, verstehe ich. Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Trotzdem noch zum Abschluss, Martin, eine Grundsatzfrage. Ich habe mal die schöne Definition vor kurzem gelesen, wenn quasi die Realität, also die wirkliche Realität mit digitalen Welten verschmilzt, dann könnte man das quasi Metaversum nennen. Also das, was du vorhin selber angesprochen hast, was Mr. Zuckerberg jetzt irgendwie auch gerade vorwärts treibt, läuft es dann darauf raus, dass VR-Anwendungen in irgendeiner Weise in einem Metaversum gut stattfinden können? Und B, glaubst du dann an die Zukunft solcher Metaversen, wäre, glaube ich, der Plural. Also jetzt gar nicht darauf bezogen, ob das jetzt von Meta, von Zuckerberg oder sonst was kommt, sondern kannst du dir ganz generell eine Welt vorstellen, in der wir in diversen Metaversen leben und ganz gezielt mit Hilfe von Hardware, Software und was weiß ich noch was allem eintauchen? Weil ich meine, auch da gibt es ja Leute, die sagen, nö, wollen wir eigentlich vielleicht gar nicht. Wie siehst du es?
Ich kann es mir vorstellen, dass es für manche Leute eine Bereicherung ist, wer in einer Metropole nur ein 10 Quadratmeter Zimmer hat und Dinge vielleicht in Quarantäne ist und Dinge erleben will, die er damit zugänglich bekommt mit dieser VR-Brille in einem Metaverse. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, auch dann soziale Kontakte zu haben, auch wenn es nur Avatare sind, die natürlich auch so aussehen können, wie die Freunde in Wirklichkeit aussehen. Wenn man gemeinsam ein Fußballspiel gucken kann, darüber diskutieren kann, während man als Avatar nebeneinander sitzt, das kann schon seinen Reiz haben, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, sich in echt zu treffen. Ich glaube aber, dass es vor allem in der Arbeitswelt spannend ist. Ich habe selbst mal neulich mit einer Kollegin, wir haben es auf unserem YouTube-Kanal dokumentiert, so eine Testrunde gemacht, so einen Tag, so verschiedene Vorläufer-Apps des Metaverse oder der Metaversen ausprobiert. Und wir fanden eigentlich die Arbeitswelt-App, also zurzeit gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt die Society, ne, so ein bisschen Socializing, es gibt dann Gaming, es gibt Informieren, es gibt die Arbeitswelt. Wenn ich präsentieren kann mit meiner Hand, allein schon mit Gesten in der Luft, kann ich etwas an eine virtuelle Tafel malen. Ich kann Fotos und Videos einblenden, die ich irgendwo digital nur parat habe, und kann die riesig groß, kann Plätze tauschen mit meinen Kollegen im digitalen Raum. Ich kann ganz vieles, was in einem Präsenzmeeting möglich ist, was aber am flachen Bildschirm, ob Microsoft Teams oder Zoom, eben nicht so schön ist. Das hat mir schon gezeigt, dass da wirklich in Sachen Arbeitswelt, Präsentation, Konferenzwesen schon vieles möglich ist, was wirklich Spaß macht und sinnvoll ist. Aber ob die Menschen jetzt wirklich große Strecken ihres Lebens im Metaverse verbringen, ich habe große Zweifel, ohne damit zu sagen, das Metaverse wird nicht funktionieren. Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, und wer Geduld hat, ein bisschen Lust, Zeit, Geld zu investieren, wie auch immer, da was aufzubauen, das kann sich richtig lohnen. Es gibt ja schon Grundstücke, die in Vorläufern des Metaverse verkauft wurden für Hunderttausende echte Dollar. Also kann sein, dass das ein richtig gutes Geschäft ist, kann auch sein, dass das auf Null abstürzt. Aber generell das Wissen, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein Metaverse-Seminar als Produkt anbiete, wo ich VR-Brillen mitbringe, ein bisschen Hintergrund, den Leuten diese Vorläufer des Metaverse zeige, darüber diskutiere, auch vielleicht, wie ihr Unternehmen oder ihre Institution sich da mal positionieren könnte, also einen initialen Reiz zu setzen. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man sich mit diesem Trendthema Metaverse beschäftigt.
über die Zukunft von virtuellen Realitäten, in welcher Weise auch immer die stattfinden werden, haben wir heute gesprochen, ganz real und nicht als Avatar, mit Martin Heller. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Das hat Spaß gemacht, vielen Dank.